Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, auch die Kritiker und Verächter des Christentums stehen immer wieder staunend vor der Tatsache seiner rasanten Ausbreitung. Und man fragt sich immer wieder, wie haben die das gemacht innerhalb kürzester Zeit? Im Spiegel, März 2018, lautete eine Titelseite nach folgendem Motto: Als Jesus noch ein Guru war, von der Christussekte zur Weltreligion. März 2008. Inhaltlich muss man sagen, also historisch, theologisch, was die Recherche angeht, war dieser Artikel wie Kraut und Rüben. Eine völlig unseriöse Mixtur von Unterstellungen, Spekulationen, offensichtlichen Diffamierungen, Gotteslästerung und Nonsens. Und zugleich aber, war das ein krasses Beispiel dafür, dass selbst die größten Bekämpfer des wahren Evangeliums zugeben müssen, dass vom Christentum eine weltweite Wirkung ausging, die bis heute nicht ausgetilgt werden konnte. Knapp 10 Jahre später, im November 2017, dann in der Reihe Spiegel Geschichte, ein Themenheft, das Christentum, Untertitel: Die erfolgreichste Religion der Welt. Und auch in diesem Spiegelheft kämpften die Autoren wieder mit der Frage, was macht diese Erlösungsreligion eigentlich so attraktiv? Und wie konnte sie sich angesichts der starken Konkurrenz in dieser Weise durchsetzen? Der Oxforder Historiker Frank O'Pan hat zum Beispiel ein Erfolgsgeheimnis darin gesehen, dass Jesus Widerhall auslöst. Er sagt, die Menschen, die ihm folgten, fühlten sich wirklich verwandelt. Wie konnte das passieren? Schon in Apostelgeschichte 17, also mitten im ersten Jahrhundert, Apostelgeschichte 17, Vers 6, tritt Paulus in der griechischen Weltstadt Thessaloniki auf und findet Gehör. Und die Gegner halten dagegen mit der Parole: Diese Leute versetzen die ganze Welt in Aufruhr. Nun, das war damals noch übertrieben, aber genau so sollte es kommen. Und Paulus hat diesen Vorwurf, diese Leute setzen die ganze Welt in Aufruhr, bestimmt sehr gern gehört. Und er wird sich gedacht haben, wenn es schon mal so weit wäre. Ne? 1800 Jahre später, steht Kaiser Napoleon, der geniale Machtpolitiker und Stratege, ratlos, staunend vor der offenkundigen Macht Jesu Christi. Er hat ja auf St. Helena dann mit seinem getreuen General Bertrand viele Gespräche über den christlichen Glauben geführt. Der hat das auch dokumentiert. Und da hat Napoleon diese berühmten Worte gesprochen: Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben große Reiche gegründet. Aber worauf beruhen diese Schöpfungen unseres Genies? Auf Gewalt. Jesus hingegen gründete sein Reich auf Liebe. Und zu dieser Stunde noch würden Millionen von Menschen bereit sein, für ihn zu sterben. Ich habe zwar auch große Menschenmengen zu enthusiastischer Anhängerschaft bewegt, sie wären für mich gestorben. Aber hierzu musste ich präsent sein mit dem Einfluss meiner Blicke, meiner Worte, meiner Stimme. Wenn ich die Menschen sah und zu ihnen sprach, dann entzündete ich in ihnen die Flamme der Hingabe. Jesus Christus hingegen zieht durch einen geheimnisvollen Einfluss, auch wenn bereits 1800 Jahre vergangen sind, so sehr die Herzen der Menschen zu sich hin, dass noch heute Tausende auf sein Wort hin für ihn durch Feuer und Glut gehen und dabei ihr eigenes Leben nicht wert achten würden. Und weiter Napoleon: Ich suche vergeblich in der Geschichte etwas, das Jesus gleich ist oder dem Evangelium nahe kommt. Weder Geschichte, noch Menschheit, noch die Jahrhunderte, noch die Natur bieten mir etwas dar, mit dem ich es vergleichen oder erklären kann. Alles ist hier außerordentlich. Ich selbst aber sterbe vor der Zeit und mein Leib wird der Erde wiedergegeben, damit ihn die Würmer fressen. Das ist das Ende des großen Napoleons. Welch ein mächtiger Abstand zwischen meinem tiefen Elend und dem ewigen Reich Christi, welches gepredigt, geliebt, gepriesen und über die ganze Erde ausgebreitet wird. Zitat Ende. Immer wieder die gleiche Frage. Wie war diese Ausbreitung möglich? Das ist eigentlich unvorstellbar. Und heute Morgen kommen wir nun in unserer Predigtreihe zu jenem Tag, an dem Jesus die entscheidende Weiche gestellt hat für diese Ausbreitung. An dem er die Entscheidung darüber getroffen hat, beziehungsweise die Entscheidung sichtbar gemacht hat, wie seine Botschaft und seine Botschaft ist ja immer zugleich auch eine Botschaft über ihn. Jesus selbst als Person ist ja immer ein Teil seiner Botschaft, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Retter ist. Wie diese Botschaft ihren Weg bis in die entlegensten Winkel der Erde finden sollte. Das hat er an diesem Tag festgelegt. Und dabei hat Jesus sich auf einen ganz bestimmten Weg festgelegt. Es gab nur diesen Plan A. Es gab keinen Plan B. Er hat sich festgelegt auf diesen einen Weg. Und bevor er seine Entscheidung mitteilt, und daran sehen wir, wie grundsätzlich dieser Schritt ist, hat der Herr sich für eine ganze Nacht zum Gebet zurückgezogen. Das erfahren wir aus Lukas 6, Vers 12. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten, und er blieb die ganze Nacht über im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und er wählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte. Und genau an dieser Stelle sind wir auch jetzt hier in unserem Markus-Evangelium. Sie haben den Text vor sich, Markus 3, die Verse 13 bis 19. Und er, Jesus, stieg auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen. Und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, denen er den Beinamen Boanerges gab, das heißt Donnersöhne, und Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus, Thaddäus, Simon, den Kananiter, und Judas Ischariot, der ihn auch verriet. Wir hatten ja schon vorher im Markus-Evangelium gelesen, dass Jesus einzelne Leute als Jünger berufen hat. Das heißt, er hat sie zur Bekehrung gerufen. Er hat sie dazu berufen, ihre ganze Hoffnung auf ihn zu setzen, von ihm die Vergebung ihrer Schuld vor Gott zu erbitten. Er hat sie mit der Bekehrung zugleich in die Nachfolge gerufen, dass sie Jesus als ihren Herrn und König anerkennen sollten. Wenn ich zu Jesus komme, kann ich nur ganz zu ihm kommen. Und ein Beispiel für eine solche Berufung in die Jüngerschaft hatten wir vor einigen Wochen hier etwas ausführlicher studiert. Sie erinnern sich an Matthäus, an Levi, den Zöllner, den Jesus vom Zoll wegberufen hat. Markus 2 ab Vers 13. Und noch früher in seinem Dienst hatte Jesus schon einige andere in seine Nachfolge berufen. Das kann man in Johannes 1 im Johannesevangelium nachlesen. Das geht los mit Andreas, der holt seinen Bruder Simon ran. Johannes 1, Vers 40, die kam aus dem Umfeld von Johannes den Täufer, hatten dort den Bußprediger gehört. Und dann heißt es hier, Andreas, Johannes 1, Vers 41, findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Und er führt ihn zu Jesus. Und als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt Fels. Und am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Und Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus. Und so sammelt Jesus die ersten Jünger, sie ziehen mit ihm durch die Lande. Damals war es üblich, dass ein Lehrer Jünger um sich scharte, nicht unbedingt in einem Klassenraum oder in einem Hörsaal, sondern viele Lehrer auch damals reisten umher und ihre Schüler gingen mit ihnen mit und unterwegs auf dem Wege wurden sie gelehrt, so peripatetisch, wie man sagt. Manche unserer Lehrer haben das dann auf den Klassenraum übertragen und wenn sie uns was erklärt haben, sind sie immer durch den Raum gerannt, aber wir mussten sitzen bleiben. Und so sammelt Jesus nun peripatetisch durch die Lande ziehend und lehrend einen größeren Kreis von Sympathisanten. In Lukas 10 lesen wir, dass er mal 72 Nachfolger auf einmal ausgesandt hat. Das war also ein größerer Kreis. Lukas 10, Vers 1, da schickt er 72 Leute auf einmal los. In Johannes 6, Vers 66 lesen wir, dass von diesem größeren Kreis dann nach einiger Zeit einige sich überlegt haben, sollen wir dabei bleiben oder sollen wir wieder weggehen? Da heißt es in Johannes 6, 66, von da an, also nach einer bestimmten Predigt wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da gab es also mal einen Zustrom, dann sind wieder Leute weggeblieben. Und nach der Auferstehung lesen wir in 1. Korinther 15 von 500 Leuten auf einmal, die Jesus begegnet sind nach der Auferstehung, die also auch zu diesem weiteren Kreis seiner Anhänger gehörten. Und viele von denen machten wirklich ernst und blieben treu in der Spur. Aber bei der Berufung des Apostelkreises geht Jesus jetzt noch einen Schritt weiter. Hier wählt er Leute aus, denen er eine eindeutige Führungsaufgabe für die Zukunft anvertraut. Darum geht es hier in diesem Text. Um die speziellen 12 Apostel. Nun ist wichtig, diese Berufung erfolgt nicht bereits zum Anfang des öffentlichen Dienstes von Jesus, also das waren ja so circa 3 Jahre, sondern erst nach mindestens einem Jahr, also zur Mitte hin, wenn man so will. Es ist die Zeit, wo die Feindschaft der Pharisäer sich zuspitzt. Es ist jene Zeit, von der wir letztens gelesen haben in Markus 3, Vers 6, und die Pharisäer gingen hinaus und hielten Rat über ihn zusammen mit den Anhängern des Herodes, wie sie Jesus umbringen könnten. Die Zeit ist schon gekommen jetzt. Es spitzt sich zu. Und was Jesus ohnehin weiß und was er in den Leidensankündigungen dann auch immer wieder zum Ausdruck bringt, das ist übrigens auch der Wochenspruch heute, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Und dann kündigt Jesus seine Leiden an, auch seine Auferstehung. Das rückt nun alles immer mehr in das Blickfeld. Das wird immer präsenter, das rückt immer näher. Sie werden ihn töten. Bis zur Kreuzigung werden keine 2 Jahre Zeit mehr bleiben, eher weniger. Und da beruft Jesus nun sein Team. Eine Truppe, in die er bis zu den entscheidenden Ereignissen von Kreuz und Auferstehung dann den größten Teil seiner Zeit investieren wird. Von jetzt an wird der Herr diesen Führungskreis ganz gezielt schulen, um sie zukunftsfähig zu machen. Ganz gezielt. Denn die werden einmal die Hauptlast zu tragen haben. An denen wird die Verantwortung hängen für den ganzen Kurs der Gemeinde. Warum gerade die? Warum einem so kleinen Kreis so viel Verantwortung übergeben? Was zeichnet diese Apostel aus? Wir werden sehen, einerseits sind ihre speziellen Aufgaben meterweit von uns getrennt und andererseits stehen sie uns viel, viel näher, als uns in der Regel bewusst ist. Markus hat uns in diesem Text nun 7 Kennzeichen eingepackt. So richtig schön eingewickelt in diesen Text. Die diese Männer, die diese Apostel ausgemacht haben. Und wir wollen diese 7 Kennzeichen jetzt eins nach dem anderen auspacken. Das erste Kennzeichen, sie waren gewollt. Die Apostel waren von Jesus gewollt. Das steht gleich am Anfang. Und er stieg auf den Berg und rief sie zu sich, welche er wollte. Das ist dort auch sprachlich im Griechischen sehr ausdrücklich betont. Und sie kamen zu ihm. Und er bestimmte 12. Welche er selbst wollte, so kann man das übersetzen. Jesus hat sich ganz klar für diese 12 entschieden. Kein Zufall. Nicht mal so nebenbei. Jesus hat diesen 12er-Kreis gezielt eingesetzt. In Johannes 15, Vers 16 wird er sagen, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Er hat nichts dem Zufall überlassen. Er hat sie persönlich berufen. Und in einem übertragenen Sinne erfährt das auch jeder, der Jesus heute nachfolgt. Wir sind Jesu Nachfolger, weil er uns gewollt hat. In Johannes 6, Vers 44 steht, niemand kann zu mir kommen, sagt Jesus, es sei denn, der Vater zieht ihn. Er hat uns gewollt. Du darfst an Jesus glauben, weil er das gewollt hat. Er wollte dich in seine Nachfolge rufen. So wie er diese Jünger auch zu diesem ganz speziellen Dienst dann gewollt hat. Und zugleich betont Markus 3 auch die Verantwortlichkeit der Gerufenen. Er fügt das hier extra nochmal hinzu. Und sie kamen zu ihm. Also er hat sie nicht dahin gezerrt gewissermaßen, sondern sie kamen. Sie haben das mit vollem Willen und aus Überzeugung gemacht. Wahrscheinlich auch ein bisschen mit zitternden Knien. Aber sie kamen zu ihm. Aber der Ausgangspunkt und der Initiator war eindeutig Jesus selbst. Und dabei hat er nicht nur die Namen festgelegt, sondern auch ihre Anzahl, nämlich 12. Und das ist das Zweite. Sie waren gezählt. Sie waren nicht nur gewollt, die Apostel, sondern sie waren gezählt. 12, nicht 11, nicht 15, 12. Warum ausgerechnet 12 Apostel? Und wir wissen, die 12, das wurde ja später richtig ein feststehender Begriff für den Apostelkreis, auch zwischenzeitlich, als Judas sich dann schon umgebracht hatte, hieß es immer noch die 12. Und sie wurden dann später wieder aufgestockt durch Matthias, der ihn, den Judas Iskariot, ersetzte. Natürlich dachten die meisten Juden bei den 12 zugleich an die 12 Stämme Israels. 12 Kundschafter beim Einzug ins verheißene Land, für jeden Stamm einen. Diese Berufung der 12 Apostel war von Jesus eine Verheißung für sein Volk Israel, nämlich die 12 Stämme, die sich jetzt schon teilweise zerstreut haben, werden wieder gesammelt werden. 12. Und in Lukas 22, Vers 28 bis 30, wird Jesus diesen 12 dann ja etwas ganz Erstaunliches ankündigen. Lukas 22, ab Vers 28, da wird er sagen: Ihr aber seid, die ihr ausgeharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen, und ich will euch das Reich zueignen, wie mir es mein Vater zugeeignet hat. Da spricht er über dieses zukünftige Reich, was er bringen wird. Dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch in meinem Reich und sitzen auf Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Die 12 Apostel werden richten die 12 Stämme Israels. Interessante historische Perspektive. Und dann blickt Jesus auf das tausendjährige Reich voraus. In das geheimnisvolle Reich, das zu bringen er versprochen hat am Ende der Zeiten. Und da werden die Namen dieser 12 Apostel auf den Grundmauern des neuen Jerusalems stehen. Das betrifft diese 12 Männer, beziehungsweise diese 11 plus den Judas Iskariot dann ersetzt. Hören Sie mal, im letzten Buch der Bibel, Offenbarung 21, da ist zunächst mal von 12 Toren die Rede in dieser heiligen Stadt Jerusalem, die Namen der 12 Stämme der Israeliten tragen wird. Und dann heißt es in Vers 14, Offenbarung 21, Vers 14, und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Also das Lamm ist ein Ausdruck für Jesus. Interessante Perspektive, diese 12 Leute. Aber wem überträgt Jesus diese Aufgabe? Nicht den Priestern, nicht den Schriftgelehrten, nicht den Vertretern des etablierten religiösen Systems, sondern diesen, religiös gesprochen, Seiteneinsteigern. Diesen Fischern, Zöllnern, Zeloten. Das ist hart. Und natürlich verstärkt Jesus damit eine Grenzziehung, die bereits am Anfang von Markus 3 deutlich wurde. Die Berufung dieser 12 Apostel, das müssen wir ganz deutlich sehen, ist ein Gericht gegenüber dem religiösen System Israels, das sich gegen Jesus verschworen hat und den Sohn Gottes nicht akzeptieren wollte. Gott hat sein Volk geliebt, hat seinen Sohn geschickt, es hat sich gegen ihn verschworen. Und jetzt beruft er diese 12 Apostel gewissermaßen als zukünftige Regierung. Und das heißt, wenn Israel eine Hoffnung haben soll, eine Zukunft haben soll, dann wird das nicht geschehen durch die Reparatur des alten Bundes. Dadurch, dass man den etwas frommer aufbereitet. Alle Zukunftsverheißungen für Israel werden nicht durch den alten Opferdienst realisiert werden, nicht durch die Beschneidung, nicht durch die alten Feiertage, nicht mal durch den Sabbat, sondern allein durch den Messias Israels. Und die Verbindung zum Messias Israels bekommen wir allein durch den Glauben, durch die Sündenvergebung. Dadurch, dass egal, ob wir Heiden oder Juden sind, wir an Jesus wenden und sagen, ich brauche deine Vergebung. Auch Israels Zukunft als Volk wird abhängen von ihrer Hinkehr zu Jesus. Und darum werden seine Apostel, 12 an der Zahl, das Gericht über die 12 Stämme Israels ausführen. Verstehen wir, was für ein alarmierendes, demonstratives Signal die Berufung dieses 12er-Gremiums für das gesamte jüdische Volk war. Sie, diese 12, werden die Geschichte Israels vollenden im Auftrag des Messias. Keine Priester, keine Schriftgelehrten, sondern 12 Apostel. Und hier sehen wir, der Konflikt spitzt sich weiter zu. Diese Apostel werden jetzt auch immer tiefer in diesen Konflikt mit reingezogen, wie wir hier sehen. Der Schatten des Kreuzes beginnt sich abzuzeichnen. Das letzte Jahr des irdischen Dienstes von Jesus rückt näher. Und umso dringender ist, dass der Herr die Lösung jetzt vorbereitet, wie es danach weitergehen soll. Dass er diese 12 Jünger vorbereitet auf diese gewachsene Verantwortung. Und das geht nun nicht mehr mit Wochenendkursen oder Feierabendschule, sondern das geht nur noch mit einer verbindlichen Lebensgemeinschaft auf Zeit. Und so kommt's jetzt. Wozu beruft Jesus diese 12 Leute? Hier steht's. Er rief zu sich, welche er wollte, und sie kamen zu ihm, und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten. Die bei ihm sein sollten. Das ist das Dritte. Damit beginnt jetzt ein etwa anderthalbjähriger Intensivkurs zum Apostelamt. Und das ist das dritte Kennzeichen der Apostel. Sie sind nicht nur gewollt und gezählt, sondern sie werden geprägt. Das ist das dritte jetzt, geprägt. Geprägt von Jesus, dass sie bei ihm sein sollten. Es ist ja ein geflügeltes Wort. Die Apostel hätten keine spezielle Ausbildung gehabt. Nun, genau das Gegenteil ist richtig. Die Apostel hatten die beste, die umfassendste Ausbildung, die es geben konnte. Sie hatten ihre theologische Ausbildung durch den Messias selbst bekommen. Besser geht's nicht. Das war knapp 2 Jahre Intensivkurs mit Jesus. Sie haben sein persönliches Beispiel gesehen. Sie haben gesehen, wie er gebetet hat. Wie er das Alte Testament gelesen hat. Sie haben ausführliche Lektionen von ihm bekommen, etwa die Gleichnisse. Das werden wir ab Markus 4 dann studieren, wie Jesus sie gelehrt hat. Und er hat seinen Jüngern die Gleichnisse immer noch mal genauer erklärt als der Öffentlichkeit. Dann haben sie mitbekommen, Jesus in den Alltagsgesprächen, sie haben ihn bei den Mahlzeiten erlebt. Sie haben ihm zwischendurch viele spannende Fragen gestellt, zum Beispiel die Frage, die Jesus dann beantwortet hat mit Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das ist die Antwort auf eine Frage, die Thomas ihm gestellt hat. Gut, dass er es ihm gestellt hat. Sie haben die öffentlichen Reden von Jesus gehört, seine Bergpredigt, die Feldrede. Sie haben ihn bei öffentlichen Begegnungen assistiert, sie haben ihn begleitet. 3 haben sogar bei dieser übernatürlichen Begegnung auf dem Berg mit Mose und Elia dabei sein können. Und noch der alte Petrus hat sich voller Begeisterung an diese Zeit zurückerinnert. Das lesen wir bei Petrus in seinem letzten Brief, 2. Petrus 1, Vers 16. Da denkt er an diese Zeit zurück und da sagt er, wir haben seine Herrlichkeit damals selber gesehen. Und dann erinnert er sich an diese Stimme, die sie von Gott hörten, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Er erinnert sich, wir waren mit ihm, wir waren bei ihm, wir sind Augenzeugen. Wenn einer Jesus kennt, dann wir. Er hat uns geprägt. Und genau das ist es, wofür die Apostel bei ihren kritischen Zeitgenossen bekannt waren, dass sie mit Jesus zusammen waren. Sie hatten keine speziell religiöse Herkunft. Und es gibt eine Szene in der Apostelgeschichte, da treten sie auf mitten in der Höhle des Löwen und bekennen ihren Glauben mit einer fulminanten Rede. Petrus und Johannes stehen da und predigen, als ob sie ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht hätten. Und dann, das Establishment sieht das. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 4, sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merken, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren. Und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das ist die Erklärung. Geprägt von Jesus. Sie waren mit ihm gewesen. Und das war auch die Erklärung für die Zeitgenossen. Sie wussten von ihm, dass sie mit Jesus gewesen waren. Mit Jesus sein können auch wir. Nicht mehr in dieser direkten Weise wie die Apostel damals, aber wir können mit Jesus sein, wenn wir ihn studieren in seinem Wort, in den Evangelien vorzugsweise. Wir können mit Jesus sein, wenn wir zu ihm beten. Wir können mit Jesus sein, wenn wir in seiner Gemeinde zusammenkommen. Und das ist doch auch unsere Hoffnung, unser Gebet, dass Jesus auch uns prägt, dass er uns prägt und dass wir ihn besser kennenlernen. Kommen wir zum 4. Kennzeichen. Die Apostel waren nicht nur gewollt, gezählt, geprägt, sie waren 4. gesandt. Sie waren gesandt, das steht hier in Vers 14. Und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten, die er aussandte, um zu verkündigen. Sie waren also ganz gezielt gesandt. Und ihre Hauptaufgabe war auch die Hauptaufgabe, die Jesus sich zu eigen gemacht hatte, nämlich seine Wahrheit zu verkündigen. Das andere war Zugabe. Die Verkündigung war die Hauptaufgabe. Und bis jetzt hatten wir ja nur von Jesus selbst gelesen, dass er gepredigt hat, das Reich Gottes. Dass er gesagt hat, in meiner Person ist Gott euch jetzt so nahe gekommen wie nie zuvor. Jetzt gibt es Vergebung der Sünde. Jetzt gibt es ewiges Leben. Jetzt könnt ihr zu mir kommen. Ich bin da. Und jetzt nimmt Jesus diese Apostel in diesen Dienst der Verkündigung mit hinein. Er sandte sie aus, um zu verkündigen. Und hier kommt jetzt dieses theologische Spezialwort, Apostello. Er sendet sie aus mit seiner Autorität. Und in der Luther-Übersetzung, wir haben hier die Schlachtübersetzung abgedruckt, in der Luther-Übersetzung heißt unser Vers 14, er bestimmte 12, die er auch Apostel nannte, die bei ihm sein sollten. Das kann man guten Gewissens einfügen, denn das steht in den ältesten Manuskripten mit drin. Er bestimmte 12, die er auch Apostel nannte, so heißt es in der Luther-Übersetzung. Und in Lukas 6, Vers 13 steht das ohnehin. Wir hatten das ja gelesen und als der Tag kam, rief er seine Jünger und er wählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte. Und hinter diesem Begriff Apostel, hinter diesem griechischen Begriff, steckt ein aramäisches Wort. Und dieses aramäische Wort heißt Schaliach. Schaliach. Und der Schaliach, der war der offizielle Repräsentant des höchsten israelischen Gerichts, des Sanhedrin. Der Schaliach hatte die volle Autorität des Sanhedrins hinter sich und sprach in der Vollmacht des Sanhedrins und sagte, was ihm der Sanhedrin aufgetragen hatte. Er sprach im Auftrag. Wenn der Schaliach sprach, sprach der ganze Sanhedrin. In der Mishnah, dieser jüdischen Überlieferung, steht der Satz, der Gesandte eines Menschen nimmt die Stelle eines Menschen ein. Der Apostel Jesu nimmt die Stelle Jesu ein. Das ist hier gemeint. Er macht sie zu Schaliach. Und in dem Sinne hat Jesus seinen Apostel eingesetzt und hat gesagt, wer euch hört, hört mich. Er hat sich voll mit ihnen identifiziert. Und das war natürlich eine enorm große Verantwortung für diese 12 Leute. Und deshalb hat Jesus sie nach und nach an ihre Aufgabe herangeführt. Er hat ihnen zunächst einzelne Aufträge gegeben. Dann hat er sie in Matthäus 10 mit einer Spezialmission auf die Straßen Israels geschickt. Erstmal nur nach Israel. Und nach der Auferstehung hat er sie dann in die ganze Welt geschickt. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der gesamten Schöpfung. Und dieser Auftrag in Matthäus 28 richtet sich dann schon an den erweiterten Kreis. Und trotzdem hatten gerade die Apostel und nur sie die schwerste Aufgabe. Sie mussten nämlich den Inhalt der christlichen Lehre kontrollieren. Sie mussten ihn definieren. Sie mussten ihn abgrenzen gegen falsche Lehre. Sie mussten ihn gewissermaßen garantieren. Und von daher muss man sagen, die ersten Apostel waren von sich aus keine klassischen Intellektuellen. Aber der Herr hat sie im besten Sinne zu intellektueller Arbeit dann herangeführt und befähigt. Er hat nicht gesagt, na gut, ihr seid eben größtenteils Fischer und Zöllner, dann machen wir mal ein pragmatisches Christentum und legen die Wahrheitsfragen nicht so auf die Waage. Machen wir es mal ein bisschen holzschnittartiger. Nein. Er hat diese Leute zu intellektueller Feinstarbeit befähigt. Er hat sie geleitet. Und darum heißt es dann in Apostelgeschichte 2, Vers 42, als die Gemeinde sich sammelt, sie blieben aber in der Lehre der Apostel. Die waren die Garanten. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und Paulus wird später sagen in Epheser 2, Vers 20, ihr Christen seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf dem Grund der Apostel und Propheten. Das waren Propheten im Neuen Testament zur Zeit, als die Bibel noch nicht abgeschlossen war. Und Christus ist der Eckstein. Ihr seid erbaut auf dem Grund der Apostel. Sie sind die Garanten. Sie sind das Fundament. Sie haben zu entscheiden über die wahre und die falsche Lehre. Diese Männer. Und deshalb war es nur logisch, dass die Apostel die tragende Verantwortung hatten für die schriftliche Offenbarung des Neuen Testaments. Die Apostel. Allen voran für die Evangelien, in denen die Basis der Rettungsbotschaft von Jesus gelegt wird. Sie waren die Augenzeugen, sie waren die Ohrenzeugen. Sie hatten die Herrlichkeit von Jesus selbst gesehen, sie hatten das leere Grab selbst gesehen. Und so entstanden dann die Evangelien. Das Markus-Evangelium, das wissen wir inzwischen, wird getragen von der Autorität des Petrus, der hinter Markus stand und ihm die Message mitgegeben hat und diesen Prozess sicherlich sehr konstruktiv begleitet hat. Matthäus, Evangelium geschrieben von einem Apostel. Johannes-Evangelium geschrieben von einem Apostel. Und das Lukas-Evangelium ist nicht geschrieben von einem Apostel, aber es beruft sich gleich zu Beginn auf die Beglaubigung durch die Apostel. Ist mir jetzt bei diesen Studien wieder nochmal ganz neu aufgefallen. In Lukas 1, Vers 2 beruft er sich drauf, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. Die Apostel. Fast alle Briefe im Neuen Testament stammen vom Apostel. Die drei Johannesbriefe, die zwei Petrusbriefe. Da kommen noch Judas und Jakobus dazu, das waren Halbbrüder Jesu. Und der größte Briefeschreiber war dann ein nachberufener Apostel. Paulus, von ihm stammen die meisten Briefe, einschließlich des Römerbriefs. Apostel, was für eine unerhört große Verantwortung. Und der Herr hat sie auf die Schultern dieser Männer gelegt. Wie konnte man das glauben? Wie konnten die Glaubwürdigkeit beanspruchen? Woher nahmen die ihre Autorität? Wie war es möglich, dass die Zeitgenossen überhaupt das alles akzeptierten? Und auch dafür hat der Herr auf geniale Weise gesorgt. Er hat seine Apostel nicht nur gewollt, gezählt, geprägt, gesandt, sondern er hat sie fünftens auch gezeichnet. Das heißt, er hat ihnen besondere Kennzeichen ihrer Autorität gegeben. Er hat sie gezeichnet, das ist das fünfte, und das sehen wir in Vers 15. Die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Die Apostel waren ja nicht die einzigen, die predigend durch die Lande zogen. Es gab Wanderprediger, Gurus, Rabbis und so weiter. Die verkündeten alle ihre Behauptungen und Rezepte. Welchen Grund hatten die Zeitgenossen ausgerechnet, diesen Aposteln Glauben zu schenken und ihren Entscheidungen zu trauen? Warum sollte das die Wahrheit sein? Jesus hat für eine Autorisierung gesorgt. die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Und das zeigte sich schon bei der ersten großen Aussendung, kurz nach der Berufung in die Städte und Dörfer Israels. Das können Sie in Matthäus 10 nachlesen, wo Jesus diese Truppe losschickt. Und da heißt es, Matthäus 10, Vers 1, und er rief seine 12 zu sich, gab ihnen die Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Die Apostel. Die neutestamentliche Gemeinde war keine wunderwirkende Gemeinde, sondern es waren wunderwirkende Apostel. Jesus gibt ihnen für eine bestimmte Zeit diese spezielle Vollmacht in der natürlichen und in der übernatürlichen Welt. Halt die Krankheiten und dieses enorme Aufkommen des Okkultismus. Gibt Jesus ihnen die Vollmacht, das sozusagen zu unterbinden. Stellen Sie sich vor, diese Fischer, der Steuereintreiber Matthäus, der Zelot, die heilen. Und die Leute sehen das, naja, was ist denn hier los? Die Fischer, ihr sollt doch eure Fischernetze. Und jetzt steht ihr hier und sprecht ein Machtwort und der Blinde fängt an zu sehen. Die wussten wahrscheinlich auch selber erstmal gar nicht, wie ihnen geschah. Verstehen Sie? Das war die Autorisierung. Darum hat Jesus das gemacht. Diese Fischer, dieser Steuereintreiber, die taten plötzlich Wunder. Mühelos, wie Jesus. Unvorstellbar. Das war ihre Zeichnung, das war ihre Kennzeichnung, die sie von allen anderen unterschied. Nur die Apostel und ein kleiner Kreis, der mit ihnen in Verbindung stand, hatten diese Vollmacht. Und Paulus, der dann später zusätzlich als Apostel nachberufen wurde, bekam diese Vollmacht ebenfalls. Und als man ihm mal absprechen wollte, ein Apostel zu sein, wissen Sie, was Paulus da geschrieben hat? 2. Korinther 12, Vers 12, da beruft er sich drauf und sagt, es sind die Zeichen eines Apostels unter euch geschehen. Mit Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen. Das war genau das Gleiche, autorisiert. Gekennzeichnet durch diese besonderen Zeichen und Wunder. Diese ganz kleine, herausgehobene Gruppe. Damit sie autorisiert wäre, für Jesu Wahrheit einzutreten. Die Apostel waren gezeichnet, weil sie gesandt waren. Und Hebräer 2 wird dann im Rückblick später über diese spezielle Zeit der Apostel schreiben. Hebräer 2, Vers 3 bis 4. Der Herr hat das Heil verkündigt. Dann wurde es bekräftigt durch die autorisierten Apostel. Und dies alles wurde bestätigt durch Gott, der durch Zeichen und Wundertaten mitbezeugte. Das heißt, drei Zeugen, wie in Israel üblich, der Herr hat es verkündigt, die Apostel haben es aufgenommen und Gott hat dann durch diese beglaubigenden Zeichen dafür gesorgt, dass sie autorisiert waren. Und man ganz klar zwischen autorisierten und nicht autorisierten Verkündigern unterscheiden konnte. Sie waren gesandt und sie waren gezeichnet. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und fragen, wer sind nun konkret diese 12 Männer? Wenn man sich diese bisherigen 5 Punkte anschaut, gewollt, gezählt, geprägt, gesandt, gezeichnet. Wenn man die Last sieht, die ihnen aufgebürdet wird, die Verantwortung, die Jesus ihnen zugemutet hat. Wenn man sich die langfristige Wirkung anschaut, die sie erzielt haben und die einzigartige Vollmacht, mit der sie ausgestattet waren, dann kann man verstehen, dass die christliche Kunst durch die Jahrhunderte hindurch die Apostel mit größter Ehrfurcht dargestellt hat. Schauen Sie mal in Kirchenfenster, wie Apostel dargestellt werden. Schauen Sie sich die ganze bildende Kunst an, die Gemälde, Apostelbilder. Da strömt geradezu etwas von dieser Würde auf den Betrachter über. Geheimnisvolle, ehrwürdige Übermenschen. Was sagen die Quellen? Was wissen wir über diese 12 Männer? Das wollen wir uns noch kurz anschauen. Simon, die er den Beinamen Petrus gab, Jakobus, Johannes, Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, Sohn des Alpheus, Thaddäus, Simon, der Kananiter und Judas Iskariot. Was haben die gemeinsam? Haben Sie sich das mal gefragt? Was haben diese 12 Apostel gemeinsam? Was könnte der Maßstab sein, nachdem Jesus sie ausgesucht hat? Mindestens 4 von ihnen waren professionelle Fischer, vielleicht 7. Mindestens 1 ehemaliger Zolleintreiber, Kollaborateur mit den römischen Besatzern. Mindestens 1 früheres Mitglied der radikalen Zelotenpartei, also genau von der Gegenseite. Wenn die sich jenseits dieser Truppe getroffen hätten, hätten sie sich wahrscheinlich eher gegenseitig umgebracht. Zumindest der Zelot, den Matthäus, sagt, du alter Kollaborateur. Kein einziger dieser ersten 12 war mit dem religiösen Establishment verbunden. Es war kein Priester dabei, kein Schriftgelehrter, kein Pharisäer. Und dazu passt noch, mit Ausnahme von Judas Ischariot, kamen sie alle aus dem Norden, aus Galiläa. Also man kann viel Gutes über den Norden sagen, aber die schönen Künste und die Geisteswissenschaften waren hier nicht gerade zu Hause. Es gibt eine interessante Bemerkung am Pfingsttag, als die Jünger da plötzlich alle anfangen, in den fremden Sprachen zu reden, die Gott ihnen eingibt. Da wundern sich die Leute. Und gerade über die Fremdsprachenfähigkeit. Und da heißt es dann in Apostelgeschichte 2, Vers 7, sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, sind nicht diese, alle, die da reden, aus Galiläa? So nach dem Motto, die können nicht mal ihre eigene Sprache richtig fehlerfrei und unfallfrei sprechen. Und jetzt reden sie hier perfekt in Fremdsprachen. Das war dafür stand Galiläa. Das war also nicht schöngeistig, sondern eher solides Handwerk. Da gingen viele Handelsrouten durch, Wirtschaft war hier zu Hause, auch Landwirtschaft, agrarisch vieles organisiert. Da kamen die meisten her, außerdem Verräter. Und diese Liste, obwohl sie die offiziellen ausgewählten Apostel anführt, das muss man auch sehen, ist zugleich erstaunlich persönlich und informell. Sie kombiniert nämlich bürgerliche Namen mit Spitznamen. Seltsam, in einer Apostelliste Spitznamen zu finden. Also Spitznamen, die Jesus denen offensichtlich zum Teil selber gegeben hat. Vielleicht nicht alle. Also Simon wird Petrus genannt, war ein Spitzname. Jakobus und Johannes nennt er die Donnersöhne. Also die Heißsporne wahrscheinlich. Thaddäus ist auch kein richtiger Name. Thaddäus ist eigentlich eine Unterschreibung für Mamas Junge. Man weiß nicht, ob das so, Mamas Junge, ob das so, ja, ob er das so gern gehört hat. Jedenfalls, insgesamt taucht diese Zwölferliste viermal im Neuen Testament auf. In Matthäus 10, Lukas 6, Apostelgeschichte 3, 1 haben wir gehört und hier. Und wenn man diese vier Listen vergleicht, Markus 3, Lukas 6, Matthäus 10 und Apostelgeschichte 1, dann steht Petrus immer ganz oben auf der Liste. Immer ganz oben. Petrus ist immer der Erste. Also er war der unbestrittene Leader dieser Truppe. Dann die drei Quartette bleiben immer zusammen. Also das erste Quartett, Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes. Das zweite Quartett, Philippus, Bartholomäus, Thomas und Matthäus. Und das dritte Quartett, eben Jakobus von Alpheus, Thaddäus, Simon der Kananiter. Und Judas Ischariot. Die drei Quartette bleiben immer zusammen. Der erste Name in jedem dieser Quartette bleibt auch immer derselbe. Nämlich das erste Quartett wird immer von Petrus angeführt, das zweite immer von Philippus. Und das dritte Quartett immer von Jakobus, dem Sohn des Alpheus. Das erste Quartett ist das prominenteste und innerhalb dieses ersten Quartetts sind nochmal die ersten drei, nämlich Petrus, Johannes und Jakobus, die am engsten um Jesus meistens waren. Das zweite Quartett ist auch noch relativ prominent, also Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas. Von dem dritten Quartett, Jakobus und des Alpheus, Simon und so weiter, wissen wir am wenigsten. Und Judas Ischariot ist in allen Listen immer der letzte Name. Und dann immer der Hinweis, der ihn dann verriet. Ist interessant. Das ist die Ministerliste von Jesus. Ich erspare mir jetzt alle aktuellen Anspielungen. Und denen gibt er die Letztverantwortung für die christliche Lehre, für die Lehre der Apostel. Denen. Die werden einst das Fundament der Gemeinde legen im Auftrag ihres Herrn. Bei denen laufen die Fäden für die Abfassung der vier Evangelien zusammen. Nochmal, wenn man fragt, was hatten die gemeinsam? Aus menschlicher Perspektive. Was hätte sie dafür geeignet gemacht? Was hätte sie prädestiniert, in eine solche Aufgabe berufen zu werden? Den Zöllner, der mit den Römern gekungelt hatte, den Zelot, der den am liebsten ermordet hätte. Vor ihrer Berufung werden hier keinerlei spezielle Qualitäten sichtbar, bei denen wir gesagt hätten, der muss unbedingt dazu. Das haben wir bei keinem gesagt vorher. Das einzig Auffällige, was diese 12 Leute gemeinsam haben, ist, dass sie menschlich nichts Auffälliges haben, was sie in besonderer Weise für diesen Dienst hätte geeignet erscheinen lassen. Ich wiederhole diesen Satz. Das einzig Auffällige, was diese 12 Leute gemeinsam haben, ist, dass sie menschlich gesprochen nichts Auffälliges haben, was sie in besonderer Weise für den Dienst hätte geeignet erscheinen lassen. Und damit haben wir ein sechstes Merkmal, das diese 12 Apostel kennzeichnet. Sie waren gewollt, gezählt, geprägt, gesandt, gezeichnet und sie waren sechstens gewöhnlich. Das ist das sechste Merkmal, sie waren gewöhnlich. John MacArthur hat ein großartiges Buch über die 12 Apostel geschrieben. Das heißt in der deutschen Fassung 12 ganz normale Menschen. 12 ordinary men. Sie waren gewöhnlich. Man kann sich vorstellen, dass ihre bekannten Dorfpriester, als sie Jesus mit dieser Truppe da durch die Lande ziehen, sagen, gesagt haben, was will er mit dieser Truppe? Da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass die zu viel bewegen. Und man sieht das ja auch aus den Gesprächen, die Evangelien schildern. Am Anfang haben die manchmal auch ziemlich auf der Leitung gestanden. Und Jesus hat es ihnen wieder erklärt und wieder erklärt. Aber was hat Jesus dann aus denen gemacht? Simon hatten ihn seine Eltern genannt, aber Jesus gab ihm den Spitznamen Petros. Ein Fels wirst du werden. Schon bei ihrer ersten Begegnung in Johannes 1. Ich sage dir, du bist Petros. Da war noch nicht viel vom Fels zu sehen. Aber Jesus sah in Petrus schon das, was er immer aus ihm machen würde. Jesus wusste, aus dem mache ich einen Leader, einen richtigen guten Führungstypen. Und wir kennen Petrus ja, nicht immer voll kontrolliert, übereifrig manchmal. Petrus hatte gerade in den frühen Jahren eine ausgesprochene Vorliebe für Fettnäpfchen aller Art, hat weniger ausgelassen, aber er hatte Jesus lieb. Und er war überzeugt von seiner Wahrheit. Und Jesus hat aus ihm einen machtvollen Prediger gemacht. Einen opferbereiten Menschenführer und sogar einen demütigen Seelsorger. Und dann das Brüderpaar, Jakobus, Johannes, die Donnersöhne. Fischer wie Petrus. Und sie werden hier bezeichnet als Söhne des Zebedäus. Irgendwie muss ihr Vater bekannt gewesen sein. Wir wissen aber nicht, wodurch. In Johannes 18 sehen wir dann noch, dass Johannes eine Connection zum hohen Priester hatte. Möglicherweise lief das über seinen Vater. Vielleicht hat er dem hohen Priester die Fische geliefert. Ich weiß es nicht. Wir wissen es alle nicht. Von ihrer Mutter wissen wir ganz sicher, dass sie eine mutige Christin war. Sie wird dann in Matthäus 27, Vers 56 bei den Frauen unter dem Kreuz mitgefunden. Eine mutige Mutter hatten die beiden. Und wie gesagt, sie bekommen diesen Spitznamen Donnersöhne, Heißsporne, Hitzköpfe. Und wir erinnern uns an diese Situation in einem Samariterdorf, die in Lukas 9 geschildert wird, wo die Samaritaner sich weigern, Jesus ein Quartier zu geben, weil er gen Jerusalem zieht. Und es gab ja da diese Feindschaft zwischen den Samaritanern und den Jerusalemern. Und das merken die beiden und sie sagen, Herr, wenn du willst, dann lassen wir jetzt Feuer vom Himmel fallen, weil die dir kein Quartier geben. Das waren die Donnersöhne. Sie wussten, was Jesus kann, aber daran zeigt sich natürlich auch irgendwie ihre Liebe zu Jesus und ihre Identifikation mit ihm. Und dann Andreas war der Bruder von Petrus, Nummer 5 Philippus. Der Name deutet auf eine hellenistische Herkunft hin, also er war immer ein guter Kontaktmann zu den Griechen, er sprach Griechisch auch. Eigentlich waren viele wohl zweisprachig, aber er hatte da diese besondere Beziehung dahin, er gehörte zunächst zur Bußbewegung um den Täufer. Und dieser Philippus hat dann seinen Freund Nathanael zu Jesus gebracht. Und wir wissen aus späteren Überlieferungen, dass er in Kleinasien eine große Mission begann. Und dann Bartholomäus. Bartholomäus ist eigentlich gar kein richtiger Name, sondern heißt aramäisch Bartholomäus, also der Sohn des Ptolomäus. Es gibt Hinweise darauf, dass sein eigentlicher Name Nathanael war. Dann wäre er wahrscheinlich dieser Kumpel von Philippus gewesen. Und dann Matthäus. Den haben wir neulich etwas genauer kennengelernt, der Zöllner. Sein Spitzname war Matthäus, das war sein Spitzname. Levi hieß er eigentlich, wahrscheinlich von Matitia, Gabe Gottes. Vielleicht hat Jesus ihm mal gesagt, du bist eine echte Gabe Gottes für unseren Kreis, wie die alle hier. Ich bin froh, dass du dabei bist. Matthäus wurde dann der Verfasser des Matthäusevangeliums. Wir alle studieren, wenn wir Christen sind, Matthäus. Er hatte eine hocherstaunliche Kenntnis des Alten Testaments. Er war vielleicht doch so ein bisschen ein verkappter Theologe, der dann als Steuerbeamter geendet war. Und was für eine Verschwendung, wenn Matthäus am Zoll hocken geblieben wäre. Thomas, die Nummer 8. Über Thomas können Sie ganz viel im Johannesevangelium lesen. Thomas trug den Beinamen Didymos. Didymos heißt griechisch Zwilling. Und wahrscheinlich war auch schon die Bedeutung seines aramäischen Namens, Theoma, wahrscheinlich auch Zwilling. Und das passte zu seinem Charakter. Weil er oft so der Mann zwischen den zwei Stühlen war. Er war der Grübler. Er war ein ehrlicher Wahrheitssucher. Und wie gesagt, ihm verdanken wir durch seine penetrante Frage, dass Jesus gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und Thomas ist auch derjenige, der es dann nicht glauben will nach der Auferstehung, weil er ihn nicht selber gesehen hat, dass Jesus wirklich leibhaftig von den Toten auferweckt ist. Und der dann sagt, wenn ich nicht die Narben seiner Wunden betasten kann, glaube ich es nicht. Und dann kommt Jesus und überführt ihn. Aber Thomas war auch radikal. Er hat dann gesagt, mein Herr und mein Gott. gesagt, wenn das wahr ist, dass du wirklich auferstanden bist von den Toten, dann bist du der Gott, dann bist du wirklich Gottes Sohn und dann musst du auch mein Gott sein. Das war Thomas. Er hat dann später christliche Prediger bis nach Nordsyrien geschickt. Es gibt eine Überlieferung, die sagt, dass durch ihn das Evangelium bis nach Indien gekommen ist. Und dann noch das letzte Quartett. Am Anfang Jakobus, der Sohn des Alphaeus, das ist ein urhebräischer Name. Er ist möglicherweise Jakobus der Kleine aus Markus 15, Vers 40. Seine Mutter gehörte zum Kreis der Mitarbeiterinnen von Jesus, aber sonst wissen wir nichts über ihn. Dann Thaddäus. Thaddäus, wie gesagt, Mutters Junge. Thaddäus hieß im bürgerlichen Leben Judas, Sohn des Jakobus. Der Typ hatte noch einen zweiten Spitznamen, finden Sie auch in den Listen, das war Lebbäus. Und Lebbäus ist so ähnlich wie Thaddäus und bedeutet Herzenskind, Mutters Junge, Herzenskind. Überlieferung sagt, dass er in Nordsyrien gepredigt hat und die ganze Gegend zu Christus führte. Und dann der vorletzte, Simon Kananäus. Das aramäische Kanan entspricht dem griechischen Zelotes. Also das heißt Simon der Zelot, Simon der Kananäer, Simon der Zelot. Das heißt, er hatte zu dieser Religionspartei gehört, die gegen Herodes und die Römer kämpfte. Er war ein politischer Revolutionär gewesen. Und auch diese Bewegung hatte ihre Wurzeln in Galiläa gehabt. Und dann der letzte, Judas Ischariot. Sein Name kommt von Jehuda, bedeutet eigentlich Lobpreis. Und man weiß nicht genau, was Iskariot bedeutet. Das kann von dem lateinischen Sicarius kommen, Dolchkämpfer. Dann wäre dieser Judas auch ein Zelot gewesen. Aber noch wahrscheinlicher ist, dass es vom hebräischen Ischkeriot kommt. Und dann heißt das Mann von Keriot, also seine Herkunft, 19 Kilometer südlich von Hebron. Wenn das stimmt, dann war er der einzige Vertreter aus dem Süden, aus Juda. Er war schon früh im Zwielicht gewesen. Johannes 12, Vers 6 schreibt, er war ein Dieb. Er hat Jesus dann verraten an die hohen Priester. Judas Ischariot ist eine der traurigsten Biografien, die es in dieser Welt überhaupt gibt. Er genoss das größte Privileg, das ein Mensch haben kann, so lange Zeit in unmittelbarer Nähe zu Jesus zu leben. In Tischgemeinschaft mit Gott. Und immer diese Liebe zu erfahren auch und mit dieser Heiligkeit konfrontiert zu sein und diese Hilfe zu bekommen. Aber er verrät ihn. Nach dem Verrat fühlt er Reue, ahnt seine Schuld. Judas wusste um die Hölle, aber er kehrt nicht zurück. Er kehrt nicht zurück. Petrus hat Jesus auch verraten. Petrus hat auch geweint, aber Petrus ist umgekehrt. Und wir fragen uns natürlich, und ich glaube auch nicht, dass wir eine letztendgültige Antwort darauf finden können. Warum hatte Jesus den mitberufen, den Judas Ischariot? Vielleicht, um uns zu zeigen, es genügt nicht, dabei zu sein. Es genügt nicht, einfach dabei zu sein. Es genügt nicht, mitzulaufen und selbst im innersten Zirkel, es genügt nicht, mitzulaufen. Die anderen haben davon nichts gemerkt. Aber Judas wusste es. Judas ist der prominenteste Fall von Scheinglauben. Judas wusste um seinen eigenen Zustand. Judas bedeutete Jesus letztlich nichts. Und wie wichtig muss unserem Herrn diese Lektion sein, dass er so einen Mann in dieser entscheidenden Phase in diesen Kreis berief, dass wir das vor Augen haben. Und was für eine Chance hat er dem Judas damit eröffnet. Aber die anderen 11, was für eine Mannschaft. Gewollt, zweitens gezählt, die 12, geprägt, gesandt, gezeichnet durch diese Fähigkeit, Zeichen und Wunder zu tun. Sechstens, gewöhnlich. Ganz normale Leute. Und mit diesen Leuten bildet der Herr das Fundament seiner Gemeinde. Und mit diesen Leuten stellt er die Welt auf den Kopf. Auf diesen Apostelkreis hat er gebaut. Und das war menschlich gesehen höchst risikoreich. Es gab keinen Plan B. Es gab keine zweite Mannschaft für den Notfall. Sie waren im Wesentlichen die Empfänger der göttlichen Offenbarung. Sie waren die Augenzeugen der Kreuzigung und der Auferstehung. Sie standen für die Lehre der Apostel. Und später hat der Herr dann noch den spätberufenen Paulus dazu genommen. Und Paulus war der einzige klassische Theologe in dieser Mannschaft. Und damit hat der Herr gezeigt, dass er wirklich alle brauchen kann. Er hat den auch noch dazu berufen. Und er hat gezeigt, dass er auch die Intellektuellen nicht ausschließt. Ganz im Gegenteil, sondern er hat diese Begabung und die Fähigkeiten des Paulus und seine Ausbildung geheiligt, gereinigt. Sodass Paulus dann seine ganz speziellen Fähigkeiten auch mit Leidenschaft für Jesus einsetzen kann. Genauso wie Lukas, der Mediziner und Historiker. Den hat er auch berufen und der hat sich offensichtlich auch mit Paulus besonders gut verstanden. Was für eine Mannschaft. Und je länger sie alle dabei bleiben, umso deutlicher wurde ihnen, wie gefährdet ihre weltliche Existenz war. Aber sie haben das alle ertragen, um Jesu willen und um der Gemeinde willen. Aber je länger sie dabei waren, und das ist das siebte und letzte Kennzeichen, gewollt, gezählt, geprägt, gesandt, gezeichnet, gewöhnlich, gefährdet. Petrus wurde Jahrzehnte später mit dem Kopf nach unten gekreuzigt, so wie wir aus einer Quelle erfahren. Mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Sein Bruder Andreas ebenfalls gekreuzigt. Manche vermuten, die haben ihn extra angebunden und nicht mit Nägeln angeschlagen, damit die Qual des Erstickens noch länger dauert. Jakobus, der Bruder des Johannes, wurde als erster Apostel umgebracht. Das lesen wir noch in der Bibel selbst. Apostelgeschichte 12, Vers 2. Herodes tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass das gut bei den Leuten ankam, wollte er den Petrus gleich noch mit über die Klinge springen lassen, aber das hat Gott verhindert zu dem Zeitpunkt. Dann der nächste Philippus, der soll in Kleinasien zu Tode gesteinigt worden sein, nachdem viele Menschen durch ihn zum Glauben gekommen waren. Dann Bartholomäus, da ist nicht ganz klar, entweder sie haben ihn gefesselt ins Meer geworfen und ertrinken lassen oder auch gekreuzigt. Matthäus wurde verbrannt, Thomas mit einem Speer erdolcht, Jakobus, der Sohn des Alpheus, wahrscheinlich zu Tode gesteinigt. Thaddäus predigte in der heutigen Türkei und wurde irgendwann tot geprügelt. Und Simon, der Zelot, soll das Evangelium bis nach Ägypten, Nordafrika und Persien getragen haben und irgendwann, ähnlich wie Jesaja, zersägt worden sein. Was für eine Liste. Nur Johannes starb nach allem, was wir wissen, eines natürlichen Todes. Aber er musste in hohem Alter ins Exil. Was für eine Truppe. Aber mehr noch, was für ein Herr, der mit diesen Leuten seine Botschaft in die ganze Welt gebracht hat. Und liebe Gemeinde, auch wir sind das, was wir sind, dass wir hier sitzen. Wir sind das, was wir sind, als Folge des treuen Dienstes dieser Apostel, die erste Last zu tragen haben. Für diese 12 hat er sich entschieden. Er hat sie gewollt, gezählt, geprägt, gesandt, gezeichnet. Sie waren ganz gewöhnlich und gefährdet. Und das ist klar. Wenn wir nach einer Erklärung suchen, warum das Evangelium seinen Siegeszug angetreten hat, dann kann der Grund nicht in diesen Leuten selbst liegen. Ich denke, das ist jedem klar. Aber sie haben ihr zerbrechliches Leben dem Herrn zur Verfügung gestellt. Und diese Erkenntnis ist für uns in gleichem Maße demütigend und unendlich ermutigend. Sie ist für uns demütigend, weil es deutlich macht, der Herr, er braucht nicht unsere Fähigkeiten. Er braucht nicht unsere herausragenden Talente und Persönlichkeiten. Er will das einsetzen, aber er ist da nun wahrlich nicht drauf angewiesen. Es kommt nicht auf unsere Größe an und nicht auf unsere Begabung. Das ist demütigend, aber es ist unendlich ermutigend, weil der Herr sogar mit Leuten wie uns sein Reich baut. Der Herr kann jeden gebrauchen, den er gebrauchen will. Und er fragt jeden von uns, ob wir uns gebrauchen lassen wollen. Und das heißt nun auch, keiner von uns, liebe Zuhörer, keiner von uns hat jetzt mehr eine Ausrede. Keiner von uns kann jetzt irgendwie mehr abwiegeln und sagen, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht begabt genug, ich habe dies und jene Probleme. Das zieht nicht mehr. Und noch Jesus selbst hat ja dann den Kreis über die Apostel hinaus erweitert. Er hat nicht weitere Apostel eingesetzt, das blieb einzigartig. Aber er hat weitere in seine Nachfolge gerufen und in Markus 8 sagt er dann, wer mir nachfolgen will, das heißt, wer immer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Das heißt, der gebe sein dickes, altes Ego ab und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach und lege sein Leben in meine Hände und sage, Jesus, ich bin bereit, gebrauche mich. Und das ist die Frage am Ende dieses bewegenden Textes über die Jünger, den wir studieren durften. Bist du dabei? Du sollst nicht Apostel werden. Aber bist du dabei? Bist du bereit, dich von Jesus einsetzen zu lassen? Stehst du irgendwo in seinem Dienst? Hast du ihm das schon mal gesagt? Herr, ich weiß, ich bin kein bisschen besser als diese Leute, die du damals hattest, aber du hast es mit ihnen gemacht und ich stelle dir mein Leben zur Verfügung. Ich weiß nicht, was du mit mir vorhast, aber bitte gebrauche mich. Und so wird es bleiben, bis der Herr wiederkommt. Er arbeitet mit Leuten wie uns. Er arbeitet mit gewöhnlichen, fehlbaren, schwachen, begrenzten Jüngern wie uns. Es gibt ja keine anderen Jünger. Aber er kann sich das leisten. Er kann sich das leisten, mit Leuten wie uns zu arbeiten. Denn er hat versprochen, immer dabei zu sein. Und es gilt für uns genauso, dass er gesagt hat, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker und predigt ihnen mein Evangelium. Und siehe, ich bin bei euch, hat er versprochen, alle Tage, bis an der Weltende. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du mit diesen Männern deine Gemeinde gebaut hast, Herr. Und wir wollen dir auch zur Verfügung stehen. Und wir danken dir, dass du deine Gemeinde weiterbaust, bis du wiederkommst. Bitte gebrauche uns. Und bitte erbarme dich über uns genauso, wie du dich über sie erbarmt hast. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.